bekommt.
Dazu muss man in Argentinien geboren sein, die Weltmeister 2006. Buenos Aires, dann kriegt man so einen Namen.
Weil ich habe gestern, saß ich im Auto, als ich zurückgefahren bin von dieser Hochzeit und hörte, dass Victoria Beckham in Sinsheim im Realmarkt Fußbälle für ihre Kinder eingekauft hat. Und als ich diesen Namen Victoria auf meinem Programm gesehen habe, war ich nicht sicher, wer hier heute Nachmittag wirklich kommt. Aber du bist es. Erzähl uns ein bisschen, an deiner Hand sehe ich zwei Ringe, einer davon verkündet mir, du bist vermutlich verheiratet. Sag uns doch, mit wem und ob und wie viele Kinder du hast.
Ja, mit einer Frau, Barbara heißt sie, und wir haben zwei Kinder. Und der eine Ring ist Hochzeit und das ist 13 Jahre und heute feiern wir 15 Jahre, aber ich bin weg.
Ja, kommst du noch mal irgendwann heute wieder zurück zu deiner Frau? Geschwind, naja. Ihr habt ja noch weitere 15 Jahre vor euch, da könnt ihr das dann nochmal nachholen. Du arbeitest in einer Stadt, deren Namen ich mir leider nicht einprägen konnte. Es sind ziemlich viele A's und T's drin. Wie heißt die richtig?
Gut, die Stadt heißt Atuntaki in Ecuador. Ja, die Arbeit liegt ein bisschen zurück, aber genau, so heißt sie, Atuntaki.
Wollen wir es mal versuchen zusammen? Atuntaki, kriegen wir das hin? 1, 2, 3? Na, ihr seid besser wie ich. Was machst du in Atuntaki?
Atuntaki wird Teil einer neuen Gemeindearbeit in Ecuador, wo wir versucht haben, von Null auf Gemeinde aufzubauen, zu gründen und aufzubauen.
Für die Uninformierten unter uns, was glaubt man denn in Ecuador eigentlich so?
Also wenn man vom Christentum her sieht, ist es natürlich katholisch, sehr stark katholisch geprägt, aber der Katholizismus kam ja mit Schwert und Kreuz dorthin, das hieß, entweder du wirst Christ oder ein Kopf kürzer, und jetzt ist es so eine Mischung, bisschen christlich, aber sehr viel Animismus, so Zaubereiglaube und so dabei.
Und du arbeitest da vermutlich nicht alleine, sondern mit einem größeren Team. Sag uns doch, wie so deine alltägliche Arbeit aussieht.
Ja, das ist ein Team der Lieben Seliger Mission, die dort in verschiedenen Orten arbeiten. Und da ging es wirklich darum, mal Kontakte zu knüpfen, zu suchen, wo sind Leute, die hoffentlich auch Interesse haben, und dann irgendwann mal auch einzuladen, Hauskreise. Eigentlich so ein bisschen Arbeit wie hier, halt nur der Rahmen sieht anders aus.
Und die Stadt heißt anders. Wissen Sie noch, wie die Stadt heißt? Ja, wird schon schwierig, gell? Die da mit den Punkten, ich weiß auch nicht mehr. Atuntaki. Ist das einfach, da die Leute zu bewegen, in Gemeinde zu kommen, in Hauskreise zu kommen? Sind die, wie wir das hier oft sagen, offen oder verschlossen?
Also grundsätzlich würde ich sagen, sind Südamerikaner immer offen, wenn irgendwo Beziehung und Freundschaft losgeht. Sie sind sehr auf den Menschen hin orientiert, nicht so arg auf die Aufgaben. Deswegen öffnen sie sich, ich will mal sagen, relativ schnell im Normalfall.
Und wie erlebst du das jetzt im Lichte unseres Themas von heute? Eingeladen und keiner kommt. Gibt es das bei euch auch? Und wenn ja, wie die Psychologen sagen, was macht das mit dir?
Was macht das mit mir? Erinnerungen. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. An vier Orten wird gearbeitet. Man will Gemeinde gründen, man lädt Leute ein in die Kreise, die man da anfängt, und man versucht ein Programm des Kulturellpass zu machen. Und an einem Ort, alle anderen Orte wachsen und Leute kommen, an einem Ort tut sich einfach nichts. Man hat sogar ein schönes Gebäude, wo man zusammenkommen kann, und man gibt eigentlich genau das gleiche Programm weiter, aber es kommt eben niemand oder fast niemand. An einem anderen Ort macht man Evangelisation, da kommen 150 Leute. An diesem Ort macht man Evangelisation, es sind die 10, die sowieso schon dazugehören, und sonst keiner.
Du darfst einen Moment nicht stehen bleiben. Ich springe mal geschwind rüber zu Gerhard Stamm, der auch mit den Lieben Zellern arbeitet, und zwar in Papua-Neuguinea. Den dürfen Sie auch herzlich begrüßen. Gerhard, wie ist denn das bei euch in PNG? Also das ist so die Abkürzung für die Insider. Kommen die Leute da, wenn du die einlädst?
Es kommt ganz drauf an. Wenn ich sie zum Essen einlade, dann kommen sie meistens schon. Und wenn sie irgendwas widern, also was Neues, da kommen sie meistens schon.
Von deinem Dialekt her höre ich, du bist nicht hier aus dem Ländle, so wie ich auch nicht. Wo kommst du eigentlich her?
Ich bin ein Oberfranke, das sind die Edlen von den Franken.
Gut, die Franken treffen sich nachher rechts von uns aus gesehen in der Ecke. Bitte erst nach der Predigt und nach der Gebetszeit. Wo denn genau ist Oberfranken?
Lichtenfels, es ist südlich von Coburg, gerade wo man über den Main rüber geht, so, also nördlich vom Preußenland und Bayern.
Wunderbar, ich habe vier der besten Jahre meines Lebens in Berg, Oberfranken zugebracht, Berg Bad Steben. Aber den Slang habe ich nie richtig hinbekommen. Was arbeitest du eigentlich so genau, wenn du die Leute nicht gerade zum Essen einlädst?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also wir haben schon alles gemacht. Von Klo ausgegraben bis hin zu Speere aus dem Kopf gezogen und verarztet und solche Sachen. Wir machen alles in Neuguinea. Das ist einfach so, weil es im Land so ist offen und ist ziemlich einfach. Da macht man dann praktisch von Gemeindegründung bis hin Pastorenschulung, Bibelschulunterricht oder ganz einfache praktische Dinge, Bauarbeiten, macht man fast alles.
Bist du also das klassische Exemplar einer eierlegenden Wollmilchsau, wie Tiki das bezeichnet? Wenn Sie sich das freundlicherweise anschauen wollen, wie das aussieht, wie ist denn dann so ein klassischer Arbeitstag? Ich höre, du sagst, ihr macht alles, aber du machst ja nicht immer nur alles. Wenn ich jetzt mal den Dienstag rausgreife, was machst du dienstags?
Klassischer Arbeitstag, eierlegendes Wollmilchschwein, ne? Man muss auch grunzen. Dienstags weiß ich gar nicht, ist völlig wurscht. Montags bis Sonntag ist eigentlich egal. Außer Sonntag geht es predigen, was ich da mache. Es kann sein, dass ich zum Beispiel klassisch Malaria habe, das wäre klassisch. Aber ansonsten gibt es nicht viel Klassisches.
Wenn du Leute einlädst und sie nicht zum Essen einlädst, zu was genau lädst du sie dann ein? Ich möchte, dass du auf den Punkt kommst.
Ich lade sie entweder zum Gottesdienst ein oder zur Evangelisation. Aber ganz ehrlich gesagt, das mache ich meistens wenig, weil das machen in der Regel die Einheimischen. Ich bin meistens zum Predigen da, ich komme hin, die laden ein. Ich lade sie höchstens unterwegs ein und sage, kommt er nicht heute Abend? Und wenn ein weißer Mann kommt, ist dort schon so noch, dass es ein bisschen interessanter ist, wenn einer von ihren eigenen Leuten predigt.
Gibt es Situationen, wo du oder Einheimische eingeladen haben und die anderen nicht gekommen sind? Wie war das aus, ist schon wieder weg, wie heißt das, die Stadt hier? Atunta, hast du es aufgeschrieben? Sehr gut. Also wie das in Atunta ist, gibt es das bei euch auch?
Das Problem ist eigentlich nicht, dass wir jemanden einladen, dass er nicht kommt, aber dass er nicht reagiert und dass er wieder geht. Von daher, die Leute kommen schon, wenn was Neues ist, kommen sie. Das ist nicht das große Problem bei uns in Neuguinea. Weil was Neues ist immer interessant. Das Problem ist, wie reagieren sie drauf? Und das ist natürlich, da muss man damit umgehen lernen.
Wie gehst du denn damit um, wenn die Leute auf das, was ihr ihnen versucht nahezubringen, nicht so reagieren, wie ihr das gerne möchtet?
Da gibt es Verschiedenes, weil zugeschlossene Türen einrennen ist nicht nötig. Entweder gehe ich woanders hin und dort am Ort, wo wir gewesen sind, braucht man halt Geduld. Und man bleibt dran, die Leute beobachten einen und sehen, wie man reagiert und wie man sich verhält. Und das kann Jahre dauern, bis irgendwas rauskommt dabei.
Gustavo, gibt es bei dir irgendwelche ganz frustrierenden Erlebnisse? Eins, das du uns sagen kannst?
Also für mich war ganz sicher das, was ich vorhin gesagt habe, in dieser Evangelisation, wo plötzlich nur 10 Leute da waren und es waren eben die, die sowieso dazugehörten. Das war schon sehr frustrierend, besonders weil ich verglichen habe. Und das war vielleicht mein Problem. Ich habe verglichen, dort läuft's und dort läuft's und man hört, dort läuft's auch, nur hier nicht. Und dieser Vergleich machte einen noch deprimierter.
Gerd, bei dir ein frustriertes, ein nerviges, ein nicht schönes Erlebnis?
Eines ist nicht schön, wenn Leute, die Christen sind und die man eigentlich lange kennt, auf einmal umkippen. Und das ist sehr frustrierend. Und auf einmal stellen sie sich auf die andere Seite und da braucht es viel Geduld, um dran zu bleiben. Und Gott muss auch an einem selber arbeiten, dass man nicht aufgibt.
Und was gibt es für ein schönes Erlebnis? Eins, wo du den Eindruck hattest, da waren wir mit unserer Arbeit erfolgreich.
Okay, das war was ganz Kleines gewesen. Eigentlich ein Mann. Ich habe den gern gehabt, zwei junger Mann. Ich habe gedacht, der hat Potenzial. Mit dem könnte Gott auch was anfangen. Ich habe versucht, mit ihm Gemeinschaft und Kontakt aufzubauen. Es hat auch gut funktioniert. Wir waren richtig eins, wir haben vieles miteinander gebaut. Wir sind viel miteinander zur Jagd gegangen. Und da habe ich immer mit ihm gesprochen, auch über den Glauben. Und es war wie wenn der Mann aus Seife wäre. Der ist immer durch die Finger durchgeschnappt. Und ich wollte schon fast aufgeben. Ich habe gedacht, all die Zeit, es war verschwendete Zeit. Und Jahre später habe ich ihn wieder getroffen. Und wie es halt so ist in Neuguinea, wenn man es zu was bringt, wird man dick. Und man sitzt da gemütlich da und man sieht gut aus, wenn man dick ist. Und er schaut mich so aus seinen dicken Backen an und lächelt und ich sage, Mensch Marella, wie geht's dir? Mir geht's gut, sagt er. Ich sage, ich wollte eigentlich wissen, wie sieht's da aus mit Jesus? Mit dem warst du immer nicht so ganz dran, sagt er. Jesus, und auf einmal strahlen die Augen, sagt, wenn ich den nicht hätte, dann wäre mein ganzes Leben nichts. Dann habe ich gesagt, was machst du denn jetzt, Marella? Sagt er, ich bin der Gemeindeleiter und strahlt mich an. Dann habe ich gedacht, all die Jagdstunden mit ihm zusammen im frühen Morgen, die waren nicht umsonst, Gott hat auf diese Weise gewirkt. Und ich denke, das als Ermutigung am Einzelnen dranbleiben, weil Gott hat seinen Plan mit Leuten.
Vielen Dank. Gibt es bei dir ein Erfolgserlebnis? Ich weiß ja, so in den evangelikalen Kreisen ist man nicht gern erfolgreich, aber wir tun mal so, als wären wir es trotzdem. Gibt es eins bei dir?
Also ich gehe dann von mir weg und sage, als wir von Atuntaki, so heißt es, ne, verließen, weggingen da, es kam ein anderer Missionar dorthin, der jetzt dort arbeitet und plötzlich die Sachlage ganz anders wurde. Und man sieht jetzt, wie Gemeinde wächst und wie Leute kommen, auch viele dieser Leute, die man da angesprochen hat und wo man dachte, hat keinen Sinn, das weiterhin zu machen, haben doch was mitbekommen, kommen jetzt in die Gemeinde und diese Gemeinde wächst jetzt.
Ich danke euch ganz herzlich, Gerhard Schramm aus Papua-Neuguinea und Gustavo Victoria aus Ecuador. Ihr dürft euch wieder setzen, ich wünsche euch Gottes Segen für eure Arbeit. Sie dagegen dürfen wieder aufstehen, weil wir ein weiteres Lied singen möchten und es immer ein Ausdruck der Ehrerbietung Gottes gegenüber ist, wenn man zu seinen Ehren steht beim Singen. Wir singen das Lied Nun danket alle Gott, finden Sie in Ihren Heften, wenn Sie es brauchen, unter der Nummer 4 und wir singen alle 3 Strophen. Danke Timo fürs Spielen. Geht. Eigentlich sollten und wollten wir ein Opfer einsammeln. Jetzt, wo Sie schon stehen, kämen Sie ja auch bequem an Ihre Geldbörse ran. Die Opfer, die eingesammelt werden, die sind zur Deckung der Kosten dieses Tages. Wenn Sie heute schon 3-mal dafür geopfert haben, dann fühlen Sie sich ganz entspannt. Es sei denn, es liegt Ihnen auf dem Herzen, das nochmal zu tun. Die Becher werden an Ihnen vorbeikommen und Sie dürfen sich ganz frei und fröhlich fühlen, die auch vorbeigehen zu lassen. Sie dürfen aber auch jederzeit gerne dazu beitragen, die Kosten zu decken. Ich danke Ihnen. Gerne wieder Platz nehmen. Wir werden jetzt hören, was Detlef Krause zu sagen hat, zum Thema eingeladen und keiner kommt. Detlef Krause ist Missionsdirektor einer der großen Missionsbewegungen, Organisationen hier im Süden der Republik, von den lieben Zeller nämlich. Und bevor wir Detlef nach vorne bitten, möchte ich gern für ihn beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du in deinem Reich Menschen gebrauchst. Danke, dass du das auch mit Detlef Krause tust, immer getan hast und auch in Zukunft tun willst. Danke für das, was du ihm für heute Nachmittag für uns aufs Herz gelegt hast. Und ich bitte dich, dass du seinen Mund auftust, um das zu sagen, was du gesagt haben möchtest. Und dass du uns die Ohren und das Herz auftust, dass wir das hören, was du willst, dass wir hören. Amen.
So, Sie waren eingeladen, Sie sind gekommen, herzlichen Dank. Das ist schon mal sehr schön, wenn man nicht vor leeren Stühlen steht. Mit den Leuten aus Franken und den Edelfranken, da verbindet mich manches. Ich kann mich noch erinnern an eines der Missionsfeste dort im Fränkischen. Und man hat ja immer so irgendwelche kreativen Ideen, wie man so einen Redner vorstellt oder herausfordert oder testet. Und damals hat man dann mit mir irgendeinen fränkischen Ausdauertest vorgestellt. Das hieß so ein bayerischer Bierkrug, so ein Maß, gefüllt mit Bier. Ich durfte es nicht trinken, sondern ich musste mit dem Moderator um die Wette das Glas so halten. Wer hält's länger? So ein Glas wiegt nicht viel, oder? Was ist das? Ein Kilo, anderthalb Kilo? Das ist nicht die Welt, liebe Zeit. Also man kann 50 Kilo heben, das ist kein Problem. Aber anderthalb Kilo, erstmal leicht. Aber je länger man diese anderthalb Kilo hält, umso schwerer wird das Ding da vorne. Und irgendwann erreicht es mal den Punkt, da werden anderthalb Kilo so schwer wie anderthalb Tonnen. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Der Ausdauertest. Man könnte das auch aufs Leben übertragen. Es sind oft nicht die großen Dinge des Lebens, die Katastrophen oder irgendetwas, was letztlich das Leben schwer macht oder manchmal vielleicht sogar unerträglich. Es können manchmal für den Außenstehenden oder den von außen Betrachtenden eigentlich eine Kleinigkeit sein, ein Klacks. Was ist schon ein Kilo? Was ist die Sache schon, die dich da bewegt? Ist doch kein Problem. Aber je länger man sowas trägt oder erträgt, umso müder wird man vielleicht. Und die Frage ist, wie viel Ausdauer haben wir im Leben? Die Spannkraft lässt manchmal schnell nach. Also wenn man an eine neue Aufgabe geht, dann geht man doch noch mit Elan dran, oder? Also wir haben also einen Experten gehabt bei uns in Neuguinea, ich war dort auch mal als Missionar. Wenn der eine neue Aufgabe angetreten ist, der ist mit durchdrehenden Reifen gestartet. Enthusiastisch. Abends noch lange gearbeitet, morgens schon früh dabei. Der stand auf dem Teppich, gefragt oder ungefragt, voller Energie. Und das kann man verstehen, so am Anfang. Aber dann kommt Routine. So der neue Effekt, das Ungewöhnliche, das Schöne, ist plötzlich das Normale des Lebens und des Alltags. Ich habe mal jemanden gekannt, dessen Hauptbeschäftigung war beim Daimler, den Luftdruck von neuen Autoreifen zu prüfen. Ich habe so gedacht, nach 3 Wochen lässt auch der größte Spaß nach, selbst bei einer solchen interessanten Tätigkeit. Also Routine kann zur Last werden, sich immer wiederholende Dinge. Oder dann fängt man unbelastet Verhältnisse an, so, das ist noch alles sauber, die Beziehung zueinander. Man ist sich noch nicht irgendwie auf den Füßen herumgetreten. Und plötzlich gibt es Missverständnisse und Spannungen. Man redet nicht drüber, man schluckt. Und jeder dieser Vorfälle wird dann wie so ein kleiner Stein, den man mit sich rumschleppt. Und dann ist das nicht mehr so unbeschwert. Und dann wird das vielleicht, was erstmal leicht erscheint, auch zur Last. Oder es gibt Gegenwind, es tauchen Meinungsverschiedenheiten auf. So der Glanz der ungetrübten Einigkeit ist vorbei, auch in einer Gemeindesituation. Es können manchmal auch Krankheiten sein. Es müssen wiederum nicht die schweren Erkrankungen sein. Es können manchmal kleine Dinge sein, die können einen Menschen aushöhlen. Ich habe mal von einem gehört, der hatte über 30 Jahre lang Schluckauf. Also wenn ich 30 Jahre Schluckauf hätte, das wäre übel. Könnte ich mir vorstellen. Eine Kleinigkeit, ein Schluckauf ist eigentlich eine Kleinigkeit. Aber mit sowas leben zu müssen, jeden Tag, es kann eine Allergie sein, irgendetwas. Eine Kleinigkeit von außen betrachtet, aber wird unendlich schwer. Und dann lässt irgendwann mal die Kraft nach. Es gibt Erfahrungen in der Gemeindearbeit und in der Gemeinde, die machen müde. und die höhlen aus. Die lassen einen frustrieren. Ich vergesse nicht einen unserer Missionare, einen unserer älteren Missionare dort auf Manus. Der Typ, das war ein Workaholic. Was hat der nicht auf der Insel geleistet? Der war hier, so wie Gerhard Stamm. Der war eigentlich Krankenpfleger mal von Beruf gewesen, aber der hat da lustig operiert. Und ich weiß nicht, was der da alles gemacht hat. Naja, es gab keinen Arzt. Ne? No risk, no fun. Bevor ein Mensch stirbt, probiert man es mal. Und es hat meistens funktioniert. Der hat vielen Menschen das Leben gerettet. Nebenbei hat der Häuser gebaut. Richtig schöne Steinhäuser, solide Dinger. Und dann musste er weg von der Insel. Und dann hat er sich noch ein Bein rausgerissen, weil das war so seine Ehre. Der wollte noch unbedingt, dass da eine Kirche steht im Ort. So in der Mitte. Hat er hingemauert. Und dann war die Zeit so knapp, dass er die letzte Wand nicht mehr geschafft hat. Aber er hat noch die Steine gegossen, so Zementsteine. Und dann hat er sie, ich weiß nicht, waren es 3 oder 5 Meter neben der Kirche, hingestapelt. Genau abgezählt die Anzahl der Steine für diese Mauer. Und hat dann zu den Christen dort vor Ort gesagt, also Jungs, jetzt muss ich gehen, macht ihr mal die Mauer da hoch. In der Zwischenzeit war ich dort auf Manus gelandet, es waren 15 Jahre her. Nach 15 Jahren war er eingeladen, kam. Und er kam dort nach Lessau, so hieß der Ort, oder heißt der Ort. Und er geht zur Kirche und sieht dort rechts neben der Kirche, liegen die Steine noch so, wie er sie vor 15 Jahren hingestapelt hat. Detlefs Frage, Detlef Eigenbrot von OM, der die Moderation hier macht, was macht das mit dir? Was löst das aus? Die Frustration. Kann einem da nicht die Lust vergehen? Am liebsten alles hinschmeißen? Und wer kennt das nicht vielleicht auch aus dem deutschen Kontext? Da hat man ein neues Gemeinschaftshaus gebaut. Ich finde das phänomenal, wie da manche Gemeinschaften sich echt Mühe geben und die Handwerker, die klotzen daran. Und dann hat man so ein schönes neues Haus. Aber der Boom, den man mal erwartet hat, bleibt aus. Es kommen dieselben Leute, wie in Atuntaki. Die man sowieso schon kennt. Aber keine neuen. Oder in Frankreich 20.000 Traktate verteilt. Man muss sich das mal vorstellen, was das für Tonnen für Papier sind. Die Hacken, die man sich schief gelatscht hat. In der Fußgängerzone Leuten in die Hand gedrückt, in die Briefkästen geschmissen. Sich abgemüht bei Wind und Wetter. Und dann kommt die Veranstaltung und keiner kommt. Und die eine Person, die kommt, die hat gar kein Traktat gekriegt. Irgendwie durch einen anderen Umstand mitgekriegt, da läuft was und mal reingeguckt. Oder ich denke an manche Pro-Christ-Veranstaltungen. Ich habe das mal an einem Ort gesehen. Ich habe die Gemeinde dort sehr bewundert. Boah, die haben echt was losgezogen. Da war das Haus, der Saal vom Feinsten dekoriert. Da war die Moderation Günter Jauch-mäßig oder Gottschalk gemäß ausgerichtet und gefeilt. Da hatte man Leute angefragt, aus ihrem Leben zu berichten. Und dann die Frauen. Mann, die haben in der Küche alle Register gezogen. Da wurde gekocht. Ich war platt. Also dass es nicht Steak mit Hummersoße gab oder so, das war alles. Anschließend noch so zum Essen einzuladen. Und wer saß dann da? Da saßen die Leute von dieser Gemeinschaft. Ich habe da mal rumgeguckt. Kannte man eigentlich alle im Wesentlichen. Aber die Leute, die man gerne dort gehabt hätte, die waren nicht da. Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Wer ist denn daran schuld und woran liegt es? Ist das nicht manchmal besser, sie aus dem Staub zu machen? Und mancher reagiert auch so, der sagt, naja, Glaube, nicht wahr? Jesus doch schon gesagt, schüttelt den Staub von euren Füßen, also machen wir uns auch aus dem Staub. Gibt es irgendwelche Tricks, irgendwelche Methoden und Strategien, irgendein Konzept, das uns helfen könnte? Ich glaube, für diejenigen, die langjährig in einer Gemeindearbeit stehen, die kennen diese Erfahrung. Es gibt auch Christen, die hopsen so von einer Gemeinde zur anderen, die suchen sich immer so die Edelvarianten von Gemeinden raus, wo sie sich bedienen und begnügen können, aber die tragen nie mit so die Last vor Ort einer Gemeindearbeit. Ich spreche aber mal zu Leuten, die sagen, ja, ich lebe da jetzt schon Jahrzehnte und ich kenne das und ich kenne die Höhen und die Tiefen und ich kenne die Durststrecken. Und die das auch nachempfinden können, die sagen, ja, das kenne ich auch. Genau das da, was von Atuntaki erzählt wurde, das kenne ich. Und wenn ich dann vergleiche mit anderen und uns sehe, und dazu möchte ich einige Gedanken sagen. Das Erste, ich glaube, wir brauchen in unseren christlichen Kreisen, besonders in einer Zeit, wo wir ans Machbare glauben, auch nochmal eine differenzierte Sicht dieser Umstände. Das Erste, Gott baut sein Reich, nicht wir. Gott baut sein Reich, nicht wir. Wir sind heute die Macher. Also so werden wir von Kindesbeinen an und in der Schule und in der Berufsausbildung und im Studium, so werden wir erzogen. Bei uns müssen die Zahlen stimmen, wir werden produktionsfähig gemacht und da hat man so die altschwäbischen Ausdrücke Management, Lean Management, Outsourcing, Fusion, Aufkauf von Arbeitsstunden und so weiter, Teilzeitverträgen, Mobilität, Leistungssteigerung. Was nichts bringt, das wird dicht gemacht, weil wer nicht genügend produziert, der wird schnellstens einrentiert oder kriegt wenigstens Hartz IV, je nachdem. Und diese Mentalität, diese Art von Kultur, in der wir leben, die belässt uns Christen nicht unberührt. So denken wir auch und viele unserer Erwartungen, die wir so aus dem säkularen Bereich mitbringen, übertragen wir mit in die Gemeindearbeit hinein, in die Einladungsaktion Gottes, der Menschen zu sich einlädt. Gott hat sicherlich zu uns gesagt, geht an die Hecken und Zäune, den Menschen nachgehen, sie einzuladen. Aber wir sehen uns und unsere Leistung und das, was wir tun, und das frustriert. Das kann zutiefst frustrieren. Und was wir leicht vergessen, dass es eben Gott ist, der sein Reich baut. Er hat uns mit seinem Saatgut anvertraut. Wir sollen aussehen. Wir sollen den Samen in die Erde bringen, das heißt zu den Menschen bringen, sein Wort, seine Einladung. Und Gott gestattet es uns nicht, die Gene zu manipulieren, das Saatgut zu verändern. Einfach das Saatgut, so wie es ist, den Leuten zu bringen. Aber das widerstrebt unserer Mentalität. Wir leben in einer Gesellschaft, die, ich würde sie als eine Instant-Gesellschaft bezeichnen. Also eine Mahlzeit vorbereiten, 45 Minuten. Wer hat denn dazu noch Zeit? Heute in die Kühltruhe gegriffen. Zwischen 4 und 8 Minuten in der Mikrowelle. 600 Watt oder 1000. 1000 geht schneller. Und dann kommt das Gericht dampfend aus der Mikro auf den Tisch. Wer hat denn noch die Zeit, da länger drauf zu warten? Wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Schnell fertig, die Resultate so schnell wie möglich auf den Tisch. Wir leben in einer Sepp-Mentalität. Beobachte ich bei mir selber, wenn ich Auto fahre. Ich habe bei mir einige Speicherplätze im Radio drin. Wenn der eine Sender mir nicht schmeckt, was macht man? Man drückt den nächsten. Und wenn man einen CD-Spieler drin hat, etwa nur mit einer CD, ja, so, wo sind wir denn? Wenigstens ein Sechsfachwechsler muss daher. Und wenn einem die eine Musik stinkt, dann wählt man die andere. Und wenn man im Fernsehen guckt, ach, man kann doch 3 Filme nebeneinander gucken, oder? Und wenn es langweilig wird, schaltet man sich raus. Das sind Kleinigkeiten unseres Lebens, aber ich glaube, sie machen mehr mit uns, als wir ahnen. Das ist unser Lebensstil. Und wir fangen an, ohne dass wir uns das bewusst machen, diese Art von Denke und Lebensstil aufs Reich Gottes und auf die Gemeindearbeit zu übertragen, dass wir immer meinen, es geht instant, einmal heiß Wasser drüber, rumrühren und dann ist fertig. Und ich kann mich rausseppen von einem Spaßprogramm ins nächste. Und genau so geht es nicht. Das Reich Gottes gibt es nicht instant oder mit Turbo oder TDI. Gott hat uns sein Wort, sein Saatgut anvertraut. Und damit sollen wir umgehen, es unter die Menschen bringen. Und was wächst und wie es wächst, liegt nicht in unserer Hand. Sondern Gott selbst lässt es wachsen und er lässt das entstehen, was er will. Und die Tatsache ist, und da sind schon andere Prozesse abgelaufen, das ist schon rein biologisch so. Und so ist es im Reich Gottes auch. Da, wo man das Wort Gottes hinwirft, da wächst es, auch wenn wir in dem Moment nichts sehen. Und es kann gut sein, dass Gott vielleicht manchmal andere Dinge viel wichtiger sind, als sie uns sind. Ich bin mal in Neuguinea durch den Sepik gereist und ich war da auf einer großen alten Station. Und das war mal in guten Zeiten eine traumhafte Station. Da gab es eine Schule, da gab es so eine kleine Krankenstation, da gab es eine Schreinerei, eine ganze Reihe von Dingen. Und da war mal das Leben, da lief mal was. Und als ich da war, die Schreinerei, die alten Hobel und Sägen, die noch da standen, verrottet und verrostet, überwachsen von Schlingpflanzen. Und da kommt vielleicht Wehmut auf, wie bei diesem Missionar Knauer, der da die Steine gesehen hat. Und man denkt, Mensch, was ist hier mal gelaufen? Jetzt ist das alles kaputt. War das alles umsonst? Die Jahre, die wir investiert haben, die Malariaanfälle, die wir kassiert haben, den Ärger mit den Kindern und der Schule, der Verzicht auf die Dinge, war das umsonst? Alles kaputt, hier läuft nichts mehr. Ich habe damals da gestanden und habe gedacht, ja, das Ding, der verrottet. Aber hier ringsherum in dem ganzen Gebiet gibt es Gemeinden. Da sind Menschen zum Glauben gekommen. Da gibt es Gottesdienste. Da beten Menschen miteinander. Da wenden sich Menschen mit ihrer Schuld an Jesus Christus. Und sie bekommen Befreiung. Unser Blick bleibt so schnell am Materiellen haften, am Sichtbaren. Und wir vergessen leicht, dass Gott andere Dinge manchmal baut, als wir sie uns gerne vielleicht wünschen. Oder vielleicht benutzt Gott uns mit unseren Zielen, um aber seine Ziele auf eine ganz andere Art und Weise zu erreichen. Was haben wir nicht im Ausland einheimische Christen zu nicht nur sehr billigen theologischen Ausbildungen geschickt? Da haben wir Freunde gebeten, gebt uns doch Gelder, Stipendien, damit hier einheimische Christen theologisch geschult werden, weil wir brauchen unbedingt in der Gemeinde Leute mit fundiertem biblischen Wissen, Leute, die eine Ausbildung haben, um eben einen Gemeindeverband zu leiten. Als ich damals nach Manus kam, hatten wir 60 Personen weggeschickt. 60. Von diesen 60 Leuten hat ein einziger in der Kirche gearbeitet. Einer. 59 haben diese theologische Ausbildung, die anerkannt war, genutzt als Sprungbrett in eine säkulare Ausbildung und dann einen Arbeitsplatz, wo sie weitaus mehr verdienen konnten als in der Kirche. Und dann langt man sich an den Kopf und sagt, ja, was soll das, alles umsonst? Möchte man da nicht sagen, Schluss mit Stipendien, hört auf, ist alles sinnlos? Ich habe später entdeckt, diese Leute, die weg sind von uns in einen Beruf, die haben ihre Lebenserfahrung gemacht. Und die kamen dann zurück. Und dann waren sie plötzlich Gemeindeleiter. Und die waren aber durch ihre Lebenserfahrung geläutert. Und sie hatten aber auch das theologische Wissen. Und es gab eine ganze Reihe von hervorragenden Mitarbeitern und Gemeindeleitern in den einzelnen Gemeinden, die dann dort auch die Stabilität gegeben haben. Ich habe auch denken müssen, ja, vielleicht geht Gott manchmal ganz andere Wege, als wir uns das so wünschen und denken. Aber er kommt zu seinem Ziel und zu seinem Ziel. Und sich das vor Augen zu halten, dass Gott sein Reich auf seine Weise baut und dass er auch am Werk ist, wenn wir gerade nichts sehen und wenn wir meinen, es lohnt sich nicht und es ist erfolglos. Paulus hat mal im Hinblick auf die Auferstehung geschrieben, wir sollen eben nicht kurzsichtig sein. Die Auferstehung in der Welt, neuen Welt Gottes, da werden wir manches sehen, was wir jetzt nicht sehen. Und wir werden manches verstehen, was wir jetzt nicht verstehen. Aber in dieser Welt brauchen wir die Ermutigung und das Wissen. Er sagt, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nicht vergeblich. Es steht nicht umsonst. Es kostet was. Aber es ist nicht vergeblich. Gott schafft die Frucht, denn dazu hat er uns bestimmt. Jesus hat gesagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das ist die Verheißung, die Zusage Gottes. Er baut sein Reich. Und ich glaube, dass man sich das vor Augen halten muss, damit man nicht, dass einem nicht die Luft ausgeht und nicht locker lässt. Das Zweite, wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns in einer geistlichen Auseinandersetzung befinden. Vieles läuft bei uns mechanisch. Unser westliches Weltbild ist ein mechanisches Weltbild. Wir denken, die Welt in ihren Zusammenhängen ist sowieso eine Maschine, die aus einzelnen Teilen besteht. Und man muss nur verstehen, wie diese Maschine zusammengesetzt ist und dann funktioniert das schon. Und wir haben ausgetüftelt, wie man manche Arbeiten schnell und zügig machen kann. Es ist geplant und optimiert und eintaktiert und dann läuft das schon. Es gibt für alles einen optimalen Weg, um ans Ziel zu gelangen. So denken wir. Das ist für den Bau des Reiches Gottes nicht unbedingt übertragbar. Ich glaube, dass das alles Dinge sind, die wir auch tun und die auch dazugehören, denn Gott hat uns auch unseren Verstand gegeben. Aber Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu rufen, ist nicht nur eine Frage der geschickten Kommunikation, der pfiffigen Ideen und der argumentativen Cleverness. Das ist nicht alles. Paulus schreibt an die Epheser, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Es gibt Mächte, die Menschen vom Glauben fernhalten. Und da, wo man evangelisiert und missioniert, greift man in den Machtbereich des Teufels ein. Und man muss sich das vor Augen stellen. Es geht nicht nur darum, wie gut man etwas macht, wie gut sich das darstellt und wie es aussieht. Hier sind Auseinandersetzungen, denen wir auf uns allein gestellt doch überhaupt nicht gewachsen sind. Das sind Dimensionen, die gehen über unsere menschlichen Fähigkeiten hinaus. Wer das vergisst, der wird frustriert. Wer vergisst, dass der Teufel auch in unsere Gemeinde, selbst manchmal in unserem eigenen Leben hinlangen kann. Wir können diejenigen sein, die plötzlich zum Grund und Hindernis von Gemeindewachstum werden. Durch unseren Ego oder irgendwas anderes, durch unsere Starrköpfigkeit, unsere Rechthaberei, irgendwas. Dann sind wir plötzlich diejenigen, die sich dort an der Stelle gebrauchen lassen. Und Petrus wollte nicht, dass Jesus ans Kreuz geht. Was hat Jesus ihm gesagt? Weiche hinter mich, Satan. Er hat hier die Versuchung des Teufels gesehen. Da geht es nicht nur um die menschliche Perspektive, sondern auch noch um eine andere Dimension. Das Dritte, wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen den Glauben unterschiedlich aufnehmen. Jesus selbst beschreibt mal mit dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld die unterschiedliche Grundhaltung von Menschen. Das Beispiel ist sehr bekannt vom steinigen Boden, der festgetrampelte Weg unter die Dornen, der gute Boden. Paulus schreibt an die Thessalonicher, der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Man muss das mal nüchtern betrachten und nicht immer nur die Schuld bei sich suchen. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Und selbst wenn man alles richtig gemacht hat, es kann gut sein, dass das Problem nicht am Sämann oder am Samen liegt, sondern am Boden. Genau da. Und man muss sich doch nur mal Jesus angucken, wie es ihm denn ergangen, als er hier in der Welt war. Er hatte Gegner, die ihm am Zeug flickten, die ihm immer wieder Steine in den Weg legen wollten. Da waren Menschen, die waren ihm gegenüber gleichgültig. Das ging doch denen gerade mal irgendwo vorbei. Wollten sie mit dem Wanderprediger da zu tun haben? War doch nicht wichtig. Er wurde verachtet oder man machte sich über ihn lustig. Ist das nicht der Sohn von dem Schreiner da vor Ort? Kennen wir doch. Und manche, die haben Jesus verlassen, schlichtweg, weil es ihnen nicht gepasst hat, was er gesagt hat. Seine Theologie war nicht rund, das war kein Schmusekurs. Jesus hat manchmal Wahrheiten gesagt, die waren unbequem. Die gingen den ganz Frommen und den anderen auch schräg runter, weil er das Herz des Menschen getroffen hat. Dass Menschen sich nicht einladen lassen, muss nicht unser Versagen sein. Es gibt gute Gründe dafür. Und ich finde, das muss man sich selbst mal vor Augen halten, dass das alles Teile dessen sind, wenn man am Bau des Reiches Gottes mit Hand anlegt. Und dass man sich nicht frustrieren lässt, wenn man nicht sieht oder wenn das Gegenteilige eintritt. Und gerade darum ist es wichtig, dass wir uns im Gebet an Gott wenden und von ihm alles erwarten. Heute war doch die Losung, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Auf seine eigene Strategie und Methodik. Egal wie sie heißt und wo sie herkommt. Wer nicht letztlich den Bau des Reiches Gottes von Gott erwartet, der muss frustriert werden. Geht gar nicht anders. Oder er wird arrogant oder betriebsblind. Den Bau des Reiches Gottes von Gott zu erwarten und ihm das hinzuhalten. Auch die müden Strecken, die Verzweiflung, die man in sich hat. Und ihm das zu sagen, aber nicht locker zu lassen, sondern zu Gott zu sagen, hier hast du mich hingestellt und hier will ich sein und das tun, was du willst. Und gleichzeitig finde ich, dass es notwendig ist, dass man rein menschlich sich auch fragt, warum lassen sich Leute eigentlich nicht einladen? Das fand ich so nett, ne? Zum Essen einladen, da kommen die Leute, oder? Es ist doch interessant, mal zu fragen, warum kommen die Leute nicht? Ich wollte mal einen zu ProChrist einladen. Da habe ich gesagt, hey, wie ist denn? Saßen da zusammen in seiner Werkstatt bei einem kleinen Bierchen, das darf man hier in Süddeutschland, Detlef, für euch da vielleicht nicht so, das, oder doch? Und da habe ich gesagt, hey, wie wär's? Gehen wir mal morgen Abend da ProChrist. Und das war ein Schwabe. Der hat gesagt, oh, da gange nicht noch. Ich sage, ja, wieso? Was ist falsch? Woran liegt's? Hat er gesagt, vor Jahren war ich mal auf so einer Veranstaltung. Hey, der Redner da, der hat uns eingeheizt. Und der hat gesagt, wenn du dich heute Abend nicht bekehrst, dann gehst du zur Hölle. Wenn du heute nicht eine Entscheidung für Gott triffst. Und er hat gesagt, das war so furchtbar für mich. Wer so drängt, so sektierisch drängt, da gehe ich nicht mehr hin. Der war abgeschreckt. Oder eine andere Szene, eine eigene Erfahrung. Ich war in Liebenzell am Seminar, habe immer viele Einsätze mitgemacht in der freien Zeit, überall in Diskotheken, mit dem Albert Weidle damals noch. Und eines Tages saß ich in einer Stadt, ein Freund von mir, der war nicht am Seminar, der hatte sein Studium bestanden und wir haben bei einem schönen Essen sehr dezent gefeiert. Gutes Restaurant, nette Atmosphäre, Leute fein angezogen, leise Musik im Hintergrund. Stellen Sie sich mal die Szene vor. Ja? Dann sitzen da noch ein paar Ehepaare, haben so ihren Eheabend, so irgendwas in der Richtung. Also ganz nette Atmosphäre, richtig dezent. Plötzlich springt die Tür auf, wie so im Saloon. Herein kommt eine Truppe in Parka, so grüne Armeekleidung.
draußen hat es geregnet, leicht verregnet. Der eine eine Gitarre in der Hand, ein paar andere Jesu Name. Die erste Version, glaube ich noch, war sie rot oder ich weiß nicht, welche Farbe. Und dann sehe ich den, der, und ich denke, ich erkenne meine Kollegen aus dem Seminar wieder. Hab mich gleich mal abgeduckt, nicht wahr? Genau, wenn ich mich hier zeige, jetzt wird es peinlich. Dann redet der dann mit dem Wirt. Dann stellen die sich da vorne hin und singen so ein Jesu-Name-Schmöker da. So ein alte Schnulze. Singen das da schramm, 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 wie 15 Mann auf der Totenkopfkiste. Das hat mich derart abgestoßen. Derart. Das war wie ein eiskalter Wasser über den Kopf. Ich liebe Sauna, aber solche Momente, die sind nix. Also ich glaube, dass wir manchmal uns fragen müssen, könnte es sein, dass außer diesen genannten Gründen vorher es Dinge gibt, an denen wir etwas tun können und auch sollten und müssten, damit Leute überhaupt bereit sind, die Einladung anzunehmen. Ich stelle mal ein paar Fragen, nehmen Sie die mal mit. Frage: Was ist Ihr Image in dem Ort, wo Sie leben und wo die Gemeinde existiert? Was für ein Image haben Sie? Wie sehen Sie die Leute? Ich weiß, in so einem kleinen Dorf, mir hat das früher immer gestunken, ich von Norddeutschland da, ich komme auch aus so einem Dorf. Was ging mir das auf den Keks? So, was sagen die Leute? Und im Dorf, da guckt jeder. Neulich habe ich Holz gemacht, ne? Dann habe ich mitgekriegt, dann haben Leute so den Hänger da fahren sehen und gesagt, oh, wem gehört denn das Holz da? Wo geht denn das noch, das viele Holz da? Nicht wahr? Ich habe gesagt, mit dem nächsten Hänger fahre ich dreimal durch den Ort und hub, dass sie auch wissen, wem es gehört. Eine Freundin von mir hat gesagt, es ist doch nett im Ort, dass jeder weiß, so was läuft und dass man Anteil nimmt aneinander. Ich versuche es mal so zu sehen. Aber was für ein Image haben wir als Menschen vor Ort? Und ich rede jetzt mal, ich weiß nicht, ob hier Leute aus dem Pietismus so kommen, nicht wahr? Der Pietismus hat ja so ein Geschmäckle. Ich habe mal in den alten Unterlagen gelesen, im Archiv, bei uns, da gab es eine Regel von einem unserer Gemeinschaftsverbände, dass die Mitglieder des Gemeinschaftsverbandes gefälligst doch keine Hochzeitsfeier in einem Gasthaus ausrichten sollten. Ich kenne das noch, als ich ganz neu nach Liebenzell kam, das war mir ein bisschen fremd, da hat man uns gesagt, in der Gaststätte geht man nicht. Mann, ich habe früher täglich dreimal in der Gaststätte gegessen, in Südamerika, als ich da gearbeitet habe. Ich war zu faul zum Kochen. Es war mir fremd. Es geht nicht darum, die Leute, die vor uns die Arbeit gemacht haben, zu kritisieren. Die haben Gründe dafür gehabt, warum sie manches so oder so gemacht haben. Das ist überhaupt nicht die Geschichte. Die Frage ist nur, passt das noch? Und welches Image haben wir denn in unserer Gesellschaft? Und könnte es sein, dass wir überhaupt erstmal an unserem Image arbeiten müssen, bevor wir über den Glauben reden können? Weil da sind so viele Vorurteile, oft. Ich habe entdeckt, in diesen kleinen schwäbischen Orten, da ziehen sich die alten Stammesfäden quer durch den Ort. Da gibt es das Oberdorf und das Unterdorf. Da sind die verschiedenen Clans. Und wenn der Friede herrscht, dann sieht man das nicht. Aber wenn irgendein Problem auftaucht, dann wie so tektonische Platten, die sich bewegen, ja, dann sieht man die Bruchlinien im Dorf. Und dann entdeckt man plötzlich, da gehören die Christen auch rein. Die sitzen da voll mit drin. Und sich mal die Mühe zu machen und sagen, muss ich vielleicht etwas tun in meinem Ort, was revolutionär ist, damit die Leute sehen, so bin ich nicht. Ich will mich diesem Bild stellen. Ich nehme es nicht hin, dass man uns so verzerrt sieht und möchte Wege gehen auf die Menschen zu und erstmal an meinem Image arbeiten. Zwar, die zweite Frage, die hängt damit eng zusammen, wie sehen denn unsere Beziehungen zu den Menschen vor Ort aus? Warum lassen die sich nicht einladen? Besteht die Gefahr, dass wir fast keine Beziehung zu den Leuten haben und sie letztlich nur als Missionsobjekte betrachten und nicht als Menschen, die von Gott geliebt sind? Wir haben mal bei uns in der Missionsberggemeinde eine Auswertung gemacht, einen Stundenplan. Ich habe mal jedem das schreiben lassen, so einen Stundenplan von 2 Wochen. Einer, wo er gesagt hat, das ist so mein regulärer Stundenplan, und das nächste die letzte Woche. Das wusste man dann konkret. Und dann habe ich sie mal gebeten, macht mal mit dem Marker alle die Stellen gelb, wo ihr mit Nichtchristen zusammenkommt. Und wissen Sie, was wir festgestellt haben? Jeder war so ausgebucht mit Arbeit oder eben gemeindlichen Aktivitäten, das heißt Posaunenchor, Chor oder ich weiß nicht was, dass wir überhaupt keine Freiräume mehr hatten, überhaupt mit den Menschen normal in Kontakt zu treten. Welche Art von Beziehungen haben wir denn noch? Leben wir noch mit den Menschen in dieser Gesellschaft? Oder haben wir eine christliche Subkultur gebildet, wo eine Einladung nur so wirken kann, Eintritt in einen elitären Verein? Wo finden die natürlichen und normalen Begegnungen statt? Damit man nicht dem anderen ein Papier in die Hand drückt, sondern dass das Leben einlädt. Das eigene Leben, vielleicht sogar zum Teil mit Versagen geprägt, aber wie man dann auch mit Versagen umgeht. Meine Frage ist, wissen wir, was die Leute umtreibt? Und sprechen wir ihre Sprache? Haben Sie heute Morgen die Losung gelesen? Das tut unser Förster auch. Aber ich kann Ihnen sagen, der Förster hat was anderes gelesen als Sie und ich. Sie wissen das, was das heißt in der Forstsprache, die Losung lesen, ja? Bei den Förstern, der guckt die Köttel vom Reh an. Das ist die Losung der Tiere, ja? Man merkt mal, wie schwierig Sprache ist. Und meine Frage ist, sprechen wir noch die Sprache und wissen wir noch, was die Leute bewegt? Ich war vor gar nicht allzu langer Zeit mal in einer christlichen Veranstaltung als Besucher. Habe mich hinten reingesetzt. Das hat mich schon berührt. Stereotype christliche Formulierungen, die das Leben der Menschen nicht mehr berühren. Insidersprache ohne Ende. Bilder aus unserem evangelikalen christlichen Verständnis, aber die das Leben der Menschen nicht berühren. Was sind die Nöte der Menschen? Wie viele Ehepaare trennen sich? Wie viele alleinerziehende Mütter gibt es mit all den Nöten, all dem, was da zusammenhängt? Die finanziellen Sorgen, die Krankheiten, der Tumor im Kopf, Krebs irgendwo. Damit muss ein Mensch, der nicht an Gott glaubt, auch fertig werden. Der hat ganz ähnliche Empfindungen und Ängste wie wir. Sprechen wir noch ihre Sprache? Sind wir noch fähig, unseren Glauben in Worte zu fassen, die ein normaler Mensch spricht? Überhaupt kennen wir unseren Glauben? Das ist für mich eine Herausforderung. Wie tief habe ich meinen eigenen Glauben denn wirklich reflektiert? Und wie viele der Dinge, die ich sage, die habe ich abgekupfert und übernommen, so 1:1, ohne sie jemals gelebt zu haben. Sie sind in Wirklichkeit doch gar nicht Teil meines Lebens. Und das, was nicht Teil von uns ist, können wir auch nicht überzeugend weitergeben. Das lebt nicht. Und das herausfordernd, sich fragen zu lassen. Oder haben wir das nötige Taktgefühl? Stellen Sie sich mal vor, viele Deutsche sind ja übergewichtig, ich spreche da als Betroffener, also darf ich darüber reden. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen zum Arzt und der Arzt guckt Sie an und sagt, Mann, sind Sie ein fetter Sack. Mann, sind Sie fett. Gucken Sie mal in den Ranzen, wie der beim Gürtel hängt. Ist das noch nicht aufgefallen? Hat Ihnen noch keiner gesagt? Mann, Ihr Doppelkinn schlägt Falten, hängt fast runter bis zur Brust. Hey, was Sie brauchen, ist eine Abmagerungskur. Haben Sie keine Ahnung, was das heißt für Sie? Herzkrankheit? Gefäße verengen sich. Gucken Sie mal zu, dass Sie in eine Pötte kommen und ein bisschen abnehmen. Sachlich gesehen würde ich sagen, hat der Arzt recht, oder? Aber ist das gerade die feine Art und Weise, einen Menschen zu ermutigen, abzunehmen? Also ich glaube nicht, dass das die richtige Art und Weise ist. Bei manchen als Schocktherapie, ja. Aber in der Regel, glaube ich, geht es darum, einen Menschen zu gewinnen, um Einsicht zu ringen, damit ein Mensch dann die nächsten Schritte geht. Und das ist für mich die Frage, ob wir jedem immer unsere theologischen Ansichten so um die Ohren hauen müssen, wie wir sie meinen und wissen. Und nicht alles, was wir sachlich korrekt wissen, ist unbedingt gut, es einem anderen so direkt zu sagen. Sondern dass man sich die Mühe macht und sagt, wie kann ich einen Menschen gewinnen? Wie kann ich es ihm so sagen, dass es ihm eine Hilfe ist? Wie kann ich ihm Brücken bauen? Wir wissen, die letzte Überzeugungsarbeit muss Gott leisten durch seinen Heiligen Geist. Aber wir sind seine Botschafter. Wir sind diejenigen, die ihn hier vertreten, den Menschen gegenüber. Und eine Einladung, die ansprechend überbracht wird, die kann vielleicht auch nochmal ganz anders ankommen. Ich glaube, dass wir uns diese Fragen, dass wir uns denen auch stellen müssen. Ganz ehrlich vor Gott. Und gleichzeitig wird mancher bei sich feststellen, ich stelle das bei mir fest. Ich weiß viele Dinge und sehe dann trotzdem, ich scheitere an mir. Für mich ist das Wunder, dass Gott durch uns das Reich Gottes baut und trotzdem baut. Ich weiß noch, wir hatten mal, damit schließe ich, Linguisten, die zu uns dort nach Papua-Neuguinea kamen. Und Neuguinea hat über 800 Sprachen, nicht Dialekte, Sprachen. Und wir hatten bei uns auf der Insel, ich glaube, 13 verschiedene Sprachen. Und unsere ersten Missionare, die hatten eine der einheimischen Sprachen gelernt, hatten ein Gesangbuch geschrieben, hatten die Bibel übersetzt und dann Bibelteile, die Psalmen. Und dann kamen Linguisten, geschulte Leute, studiert an der Universität mit den neuesten Erkenntnissen. Und die haben sich dann diese Übersetzungen angeguckt und haben sich darüber lustig gemacht. Sie haben grammatikalische Fehler gefunden, das war ein bisschen holprig und ich weiß nicht was. Und ich habe damals so denken müssen, ihr habt doch keine Ahnung. Was haben die Leute damals auf sich genommen? Weder gab es damals diese wissenschaftlichen Erkenntnisse der Linguistik, die sind erst Mitte der 50er Jahre so entstanden. Die mussten mit dem arbeiten, was sie hatten. Die haben dort sich abquälen müssen, durch die Kriege manchmal kein Geld gekriegt, sich selbst versorgen. Die haben 10 Jahre lang gerackert, bis der Erste überhaupt zum Christentum übergetreten ist, zum Glauben kam. Da sind einige von ihnen ermordet worden. Aber da bestehen Gemeinden, da sind Menschen zum Glauben gekommen. Durch die holprige Übersetzung, durch die Predigt, durch die Grenzen hindurch sind Menschen zum Glauben gekommen. Und das ist das Wunder, das Gott tut. Paulus schreibt einmal, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Gott hat sich dafür entschieden, seine Botschaft in nicht sehr ansehnliche, zerbrechliche und verbeulte Behälter zu füllen. Und dass es nicht unsere Grenzen sind, die Gott ausgrenzen. Eingeladen und niemand kommt, was dann? Ehrlich fragen, gut, was können wir anders machen? Geduldig sein und warten, denn die Saat braucht Zeit. Und schlichtweg einfach Gott vertrauen, denn er baut sein Reich. Denn über unseren menschlichen Grenzen und unserem Versagen steht Verheißung Gottes. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Jetzt gebe ich weiter an Detlef Eigenmuth.